Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom.
Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung alt entfernen. Mein Name ist Christoph Größmann.
Ich bin Linda von Rennings.
Und wir sprechen heute über ein neues Lernkonzept für angehende Programmierer und Tech-Experten. Das internationale 42-Netzwerk startet nämlich in diesem Jahr mit 2 Standorten in Deutschland und will vor allen Dingen Programmierer ausbilden und das mit einem ganz neuen Ansatz. Und deshalb sprechen wir heute auch mit 2 Gästen. Ich begrüße herzlich Thomas Bornheim, Geschäftsführer der Coding School 42 Heilbronn und Max Senges, Geschäftsführer der Coding School 42 Wolfsburg. Hi.
Hallo.
Hallo.
Wir wollen euch natürlich zum Start erstmal ein bisschen kennenlernen. Und deswegen, Max, lass uns gerne mit dir starten. Wer seid ihr? Was habt ihr vorher gemacht? Und wie seid ihr zu 42 gekommen?
Ja, also erst nochmal ganz vielen Dank für die Einladung. Und ganz kurz zusammengefasst habe ich zunächst Wirtschaftsinformatik studiert und dann zu oft warum gefragt und in Philosophie promoviert. Und mit Expertise im Gepäck habe ich 2 Startups gemacht, die auch was mit Bildung und Peer-Learning zu tun hatten, und wurde dann aber eingeladen oder gefragt, ob ich bei Google arbeiten will. Und das habe ich dann gedacht, mache ich mal so für ein paar Jahre, um das zu sehen. Und daraus sind dann fast 11 geworden und 2 Kinder und ein 4-Jahres-Aufenthalt im Silicon Valley später bin ich wieder hier zurück nach Deutschland gekommen und freue mich sehr, jetzt seit September die 42 aufzubauen.
Und wie ist es dazu gekommen? Also ist quasi 42 auf dich zugekommen oder musste man sich bewerben? Oder wie seid ihr da zusammengekommen, dass das jetzt dein neues Projekt ist?
Also man musste sich natürlich bewerben und die haben sich umgeschaut. Wie genau jetzt die Entscheidung zu mir gekommen ist, kann ich natürlich nicht beantworten. Aber ich denke, dass diese Kombination aus Technikverständnis und Hintergrund und eben auch hier gerade im Wolfsburger Umfeld, glaube ich, sehr gefragt, ne, Verantwortung übernehmen, Unternehmertum, aber auch Ethik mit dabei zu haben, war bestimmt eine Sache, die denen ganz gut gefallen hat.
Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt wissen wir, wer Max ist. Jetzt wollen wir noch wissen, wer Thomas ist. Was ist so dein Werdegang? Wie bist du zu 42 gekommen? Wer bist du? Hi.
Hi, hallo. Auch von mir ist erstmal ganz herzlichen Dank, dass wir dabei sein dürfen und dass wir uns ein bisschen vorstellen können. Ich habe studiert auch, und zwar Literatur, Wissenschaft, Geschichte und Philosophie. Ist auch alles schon ein bisschen her. Da war ich so ein bisschen am Rumgucken, war im Consulting ganz kurz unterwegs und habe dann die Excel-Tabellen entdeckt. Und das hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Das war damals ein bisschen wie, glaube ich, mit Jimi Hendrix, als er seine Gitarre das erste Mal angefasst hat. Da hatte ich viel Spaß mit, habe das dann rübernehmen können zu Google, war dann auch lange da unterwegs, 14 Jahre, bin angefangen in Dublin in Irland, da so ein bisschen Operations Center von Google, dann ein Jahr in Hyderabad in Indien gewesen mit Google. Und dann jetzt nochmal 7 Jahre in Kalifornien, verschiedene Abteilungen gesehen, verschiedene Sachen gesehen. Und um das auch dann die nächste Frage dann von dem, die du auch an den Max gestellt hast, vorwegzunehmen. Ich glaube, warum wurde ich da ausgesucht? Ich glaube, so Leute, die eben ein bisschen kosmopolitische Erfahrungen haben und auch so denken, auch so ein bisschen aus einem Unternehmen sind wie Google, ich glaube, da ist man einfach ein bisschen prädestiniert dafür. Ich finde es ganz toll, dass wir diese Erfahrungen gemacht haben, mitnehmen können, Erfahrungen in alle Richtungen, neue Technologien gesehen, aber auch so ein bisschen, glaube ich, Gespür dafür bekommen, so wo Technologie und Technik hilfreich ist, auch ein bisschen aber ein Gespür zu bekommen, wie es vielleicht schon so ein bisschen in Richtung Dystopie geht oder was wir auch vermeiden wollen. Und das, glaube ich, bringen wir mit. Dafür wurden wir ausgesucht. Total unabhängig voneinander, aber wirklich eine dieser seltsamen Begebenheiten im Leben, die dann ja irgendeinen Sinn doch immer machen.
Stark. Super. Das heißt, ihr habt beide schon einen langjährigen Hintergrund, auch aus dem Silicon Valley im Bereich Technologie und Coding. Und diese Expertise bringt ihr jetzt wieder nach Deutschland. In diesem Jahr starten in Heilbronn und in Wolfsburg jeweils eine neue Schule im 42-Netzwerk. Vielleicht könnt ihr am Anfang ein bisschen erklären, was ist das für ein Netzwerk, worum geht es da? Und dann können wir uns ein bisschen so dem eigentlichen Schwerpunkt nähern.
Max, möchtest du loslegen?
Siehst du, guck mal, sind wir beide so höflich. Ich wollte dir jetzt den Vortritt lassen. Ja, natürlich kann ich gerne erklären. 42 ist ein Konzept, was es schon seit über 7 Jahren gibt. 2013 ist die erste Schule in Paris gegründet worden, genau mit der Einsicht, dass der Bedarf nach Programmierern überhaupt nicht gedeckt ist, gerade in Europa, aber es hat sich dann herausgestellt, es ist weltweit der Fall. Und die zweite Einsicht war, dass die, sagen wir mal, die, von denen man traditionell denkt, dass sie diese Jobs gleich gut machen können, nämlich Informatikstudenten, dass die häufig zu akademisches, zu theoretisches Skillset mitbringen und dann erst nochmal eingearbeitet werden müssen, praktisch an den Job rankommen. Und so hat sich also jetzt über die letzten 7 Jahre ein Curriculum entwickelt, was interessanterweise eben ohne Professoren und ohne Vorlesungen und dadurch auch ohne einen staatlich anerkannten Abschluss funktioniert. Und ich kann ja mal anfangs erklären und dann den Ball an Thomas rüberpassen. Die Idee ist grundsätzlich, dass man am besten lernt, wenn man sich wirklich eine Aufgabe gibt und die praktisch umsetzt. Und man kann ja Aufgaben haben, die sind ein bisschen zu leicht und es gibt welche, die sind ein bisschen zu schwer. Und der Genius, das wirklich Spezielle und Tolle an dem 42-Ansatz ist, dass es eine ganze Serie von Projekten sind, die sehr leicht anfangen, sodass wir alle könnten direkt loslegen und nach ein paar Stunden haben wir das erste Projekt gemacht. Und dann wird es immer schwerer, sodass man idealerweise in so einen Flow reinkommt, ne, wo man sich immer weiter nach vorne entwickelt und mehr davon dazulernt und dabei eben wirklich so eine Praxis entwickelt. Und was ich auch sehr schön finde und wo die 42, glaube ich, eine Veränderung bringen kann oder mit herbeiführen kann, ist, dass es eben am Ende des Studiums nicht darum geht, ein Zertifikat zu haben, weil damit kann man relativ wenig eigentlich anfangen, ne, sondern eine Kompetenz zu haben und die auch darstellen zu können, indem man ein Portfolio von Projekten hat, die einem Spaß gemacht haben, wo man gezeigt hat, was man kann und damit bewirbt man sich dann.
Ja, finde ich total super, Max, wie du das beschrieben hast, einfach das Grundmodell. Und ich glaube, ich kann noch ergänzen so ein bisschen das, was ich auch erlebt habe, als ich die Schule in die 42 in Amsterdam besucht habe, dass ein ganz wesentlicher Teil eben dieses Zusammenmachen da wichtig ist. Und das Zusammenmachen in dem Sinn, dass, glaube ich, man bei unserem Schulmodell wirklich Leute findet, die wirklich lernen möchten, die sich wirklich ausprobieren möchten, die das auch gemeinsam tun wollen, eben gerade in so einer Community, wo du die Unterstützung und Hilfe bekommst. Bei uns nämlich auch eben, du bist nicht im Schlafwagenabteil und fährst in Richtung Abschluss. Bei uns gibt's immer wieder Momente und darauf ist das Schulmodell auch ausgelegt, wo du einfach denkst, wow, das ist ja alles viel zu groß. Also eben was einem vielleicht im traditionellen oder anderen Lernmöglichkeiten nicht so begegnen würde. Aber da ist eben hier der Punkt und der Aspekt ganz wichtig für uns, eine Community zu haben, andere Leute dazu haben, gemeinsam diese Erfahrung zu machen und auch dann gemeinsam sich zu helfen und weiterzukommen. Modell, also eben so Peer Learning, das ich selber und das wir auch beide von Google her kennen, eben auch Probleme immer wieder neu zu denken, gemeinsam anzugehen, im Team anzugehen. Und das vielleicht auch nochmal als ganz besondere Komponente, die wir mitgeben wollen und weshalb wir auch so viel Wert legen auf unsere Community.
Jetzt starten beide Standorte dieses Jahr in Deutschland in Heilbronn und in Wolfsburg. Vielleicht könnt ihr kurz erklären, wie es zu diesen beiden Städten dann geworden ist. Die hätte man vielleicht nicht so als erste Stadt auf dem Schirm, wenn es darum geht, jetzt wollen wir mehr Tech-Entwickler, mehr Experten im Bereich Technologie ausbilden. Vielleicht könnt ihr dazu auch noch was sagen.
Ja, also wir haben ja zwei unterschiedliche Förderer. Das läuft meistens so bei den 42 Schulen, dass es eine Firma oder einen Philanthropen gibt, der das Grundkapital stellt. Denn das Studium ist 100%ig frei für die Studenten, die ausgewählt werden. Und bevor ich darauf eingehe, was unsere beiden Sponsoren ausmacht, oder vielleicht zuerst meinen und dann der Thomas den seinen, noch der Hinweis, was mir uns beiden, glaube ich, auch sehr gut gefallen hat, ist, es ist ein rein meritokratischer Zugang bei uns. Das heißt, du brauchst kein Abitur, keinen Hauptschulabschluss, du brauchst gar keine Zertifikate, konsequenterweise auch nicht, um bei uns anzufangen, sondern du zeigst deine Kompetenz. Das führt zum Beispiel dazu, dass wir mit der Ready School, die Geflüchteten Digitalisierungsausbildung ermöglicht, zusammenarbeiten und Leute aus Syrien oder sonst woher nehmen können, die eben keine Paperwork haben, ne, keine Dinge vorlegen können. Und das finden wir, glaube ich, einen sehr ansprechenden Aspekt, ne, dass wir komplett ja, da ungebunden sind. Und bei Volkswagen ist es, glaube ich, relativ eindeutig. Ne? Volkswagen ist mitten in einem großen Transformationsprozess, sowohl Elektrifizierung als auch Digitalisierung. Und allein in der Car Software Org suchen die mehrere tausend Entwickler in den kommenden Jahren. Und da hoffen sie natürlich, dass hier bei uns Leute kommen, die da Interesse haben, mitzuarbeiten. Was ganz wichtig ist, glaube ich, bei mir noch mehr als beim Thomas, ist, dass da aber überhaupt keine Konstellation gegeben ist, ne, dass jemand, selbst wenn er ein Stipendium oder eine Unterstützung kriegt, bei dem Sponsoren arbeiten muss, sondern wir sind wirklich ein voll studentenzentrierter Ansatz. Das heißt, wir helfen den Studenten sogar ganz explizit dabei, sich zu überlegen, was sie denn wollen. Ja, wollen die in einem großen Konzern arbeiten? Wollen die sich selbstständig machen oder wollen sie selber ein Unternehmen gründen und was aufbauen? Das sind alles völlig legitime Optionen. Und ich glaube, das ist neben der Teamfähigkeit, die bei uns sehr trainiert wird, neben der technischen, noch eine dritte, ne, so diese Selbstbestimmtheit und dieses sich damit auseinandersetzen, wo will ich eigentlich hin mit meinen Fähigkeiten? Zum Glück ist die Arbeitssituation ja für Entwickler wirklich so gut, dass die recht viel Auswahlmöglichkeiten haben. Und das ist bestimmt auch ein Grund, warum die sich viele für uns entscheiden. Thomas, jetzt magst du vielleicht was zu Dieter Schwarz noch sagen?
Ich sag erstmal was zu Heilbronn. Also die Frage war ja auch so ein bisschen mit dem Ort. Ich hätte das tatsächlich auch in der Antarktis gemacht. Ich fand das Modell der 42 wirklich attraktiv und ansprechend und habe nicht in erster Linie auf den Ort geschaut, aber natürlich, als ich da aus dem Silicon Valley hergefahren bin und das ein bisschen gescoutet habe, auch für die Familie, war ich absolut begeistert einfach von dem Ort und auch genau von der Größe. Es ist, glaube ich, genau die richtige Größe, um sowas zu machen. Wir haben, also ich habe gerade heute eine E-Mail bekommen wieder von der Stadt Heilbronn, wo sich jemand für uns interessiert, auch mit uns kooperieren möchte. Ich weiß nicht, ob sowas auch in Berlin passieren würde. Ich will damit einfach sagen, wir können das auch unseren Studierenden anbieten, eben hier in der Gemeinde, für auch die Community hier vor Ort tätig zu sein. Das sind, glaube ich, so ganz besondere Sachen, die besonders auch bei so einer Größe noch möglich sind, eben wie in Wolfsburg, wie in Heilbronn. Das ist, glaube ich, ein wirklich starkes Argument auch für Leute, hierher nach Wolfsburg oder auch nach Heilbronn zu kommen. Wirklich die Möglichkeit haben, hier nochmal Community auch ganz anders zu erleben und auch nochmal sich einzubinden. Und ja, also einfach zum Ort selber, also Heilbronn, der Bildungscampus, der hier aufgebaut wird, die Dieter-Schwarz-Stiftung, die sich hier stark macht und wirklich ganz, ganz tolle Projekte und Ideen hier Menschen anbietet, sich so ein bisschen zu einem Wissenszentrum und Bildungszentrum hier ausbildet selbst, ist ein ganz, ganz tolles Umfeld und richtig, richtig spannend. Und darüber hinaus eben auch noch eine letzte kleine Werbebotschaft in Richtung Heilbronn. Mir gefällt es ja wirklich gut, die Weinberge. Ich habe gleich hinterm Haus so eine Mountainbike-Strecke, die wir mit den Kindern da können wir in Matsch fallen und es macht Spaß. Und also auch diese Naturnähe gefällt mir hier super gut.
Cool. Dann, bevor wir weiter ins Programm gehen, noch eine Frage. Was hat es denn eigentlich mit der Zahl 42 auf sich?
Ja, das ist natürlich die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, des Universums und all dem. Und kommt aus dem schönen Buch der Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams und ist wirklich zeigt eigentlich so einen schönen nerdigen Humor. Ne? Die Story war, dass eine fortgeschrittene Zivilisation einen unglaublich schlauen Computer entwickelt hat, der dann mehrere Millionen Jahre gerechnet hat, um die Antwort auf diese Frage zu generieren. Und nach dem großen Trommelwirbel kam dann also die Antwort 42. Und ja, es ist eigentlich eine von vielen Narrativen, ne, die wir in der 42 präsent haben. Wir sagen also auch May the code be with you. Und der Thomas hat begrüßt gerne mit Vulkaniergruß. Also ich denke, wir haben da eine klare Prägung auf diese diesen quirky British Humor. Aber auf der anderen Seite wollen wir auch eine Plattform einfach für das sein, was die Studenten cool finden. Und wenn das jetzt bald This is the way ist und die nächsten Generationen da bei uns einlaufen, dann wird das wahrscheinlich die 42 prägen.
Ja, also schön, dass du das so beschreibst, Max. Ich finde auch, dass wir mit dieser 42-Antwort und auch diesem Referenzsystem sehe ich wirklich ein bisschen diesen ganzen Science-Fiction-Themen drin. Und da ist ja immer die Möglichkeit, sich nochmal so eine etwas andere Welt zu denken und immer diese Möglichkeit, nochmal auch seine eigene Welt anders zu denken. Es gibt ja ganz tolle Bereiche und auch vielleicht auch Fenster in der Geschichte, wo ja mal ein bisschen Dinge anders probiert worden sind. Und ich glaube, da sind wir auch in so einer Phase drin, wo wir sagen, auch wir versuchen wirklich was Neues zu machen. Wir geben den Leuten, die hier mitmachen wollen, auch ein bisschen damit Möglichkeiten an die Hand, nochmal anders zu denken, in Richtung Zukunft zu denken. Und das gefällt uns.
Das klingt auf jeden Fall super spannend. Per Anhalter durch die Galaxis ist ja nachher die Frage verloren gegangen. Uns gehen die Fragen hier auf jeden Fall noch nicht aus. Wenn wir noch einige im Programm und Christoph hat es ja gerade schon angeteasert, wir wollen noch mal genauer wissen, wie letzten Endes so dieses Programm bei euch abläuft. Ihr habt jetzt ja mehrfach auch schon gesagt, ihr habt keine Professoren. So, ich war ganz klassisch an der Uni, denke mir, das geht ja gar nicht. Also wie geht's denn wohl und was ist dieses Peer-Learning? Thomas, gerne erstmal an dich.
Ja, cool. Also ganz, ganz, ganz simpel formuliert ist es eigentlich so, du kämpfst dich durch einen Haufen von Aufgaben. Diese Aufgaben bekommst du über ein Computersystem, also es ist ein bisschen wie sich in seinen eigenen Bereich da so einloggen, was man vielleicht so von E-Mails auch kennt oder sowas. Und dann steht da eben eine Aufgabe und an der setzt du dich auseinander. Das kann eine Aufgabe sein, wie zum Beispiel so ein löse einen Rubikswürfel. So hier, so sieht das Ding aus und jetzt programmier mal was, dass du das löst und auch, dass du alle anderen Würfel löst. Und dann sitzt du davor. Die Aufgaben sind keine kleinen Aufgaben, wie die ich mit meinem Sohn durchgehe, gerade so 12x7 oder so, sondern das sind Aufgaben, mit denen du dich tatsächlich dann 7 und mehr Tage beschäftigst. Und wo du dann irgendwann zurückkommst und sagst, so, das ist jetzt das Programm. Und das Schöne ja an so dem Computer-Ding ist dann ja, dass du wirklich reingehen kannst und sagen kannst, gut, ich lasse es jetzt mal hier so compilen und führe das Programm aus. Und entweder das funktioniert oder das funktioniert nicht. Also es ist auch nochmal ganz, ganz gut, die Arbeit dann zu prüfen. Und auch, also das ist ja das, was diese Plattform Computer da mit sich bringt, ist eine wirklich, wirklich schöne Sache. Das Modell selber aber, es ist eben jetzt nicht vielleicht auch so statisch, wie man jetzt den Eindruck bekommen könnte. Es gibt immer wieder die Auswahlmöglichkeiten zu sagen, ich nehme jetzt doch lieber, ich gehe lieber in Richtung Netzwerk oder ich gehe lieber in Richtung Algorithmen. Also schon früh so 1-2 kleine Entscheidungen, die man trifft im Programm. Und dann so später, wenn man dann im sogenannten, über Level 6 ist, dann kommt man in diesen Spezialisierungsbereich bei uns. Dann hat man die Möglichkeit, nochmal richtig groß Entscheidungen zu treffen. Programmiert man ein neues Betriebssystem oder hat man Lust, ein Virus zu programmieren? Das ist so ganz, ganz grob und auch eben wirklich sagen, auf der einen Seite ist es jetzt nicht total lax. Also es gibt da wirklich ernsthafte Vorgaben, auch zeitlich, dass man sich da nicht zu lange verliert in diesen Aufgaben. Und auf der anderen Seite aber zu sagen, es gibt eben, für je nachdem, wie die Menschen unterschiedlich erfahren, mir gefällt dies, das, die Möglichkeit dann da auch weiterzumachen.
Wenn ich das noch ein bisschen ergänzen darf, also einmal vielleicht der große Rahmen. Es ist so, wenn man sich dafür interessiert, bei uns zu studieren, dann geht man auf die Webseite, macht sich einen Account und dann macht man erstmal, wir nennen das Spiel, irgendwas zwischen einem Spiel und einem Test, wo es um Logik und algorithmisches Denken geht. Also man muss keine Programmiervorkenntnisse haben, aber zeigen, dass man so Abläufe, Sequenzen denken kann und letztendlich, wenn man das alte Nokia-Spiel Snake noch kennt, so in diese Richtung geht es. Und wenn man das gut gemacht hat und dazu gehört eben auch ohne Instruktionen, ne, man wird da einfach draufgeschmissen und muss praktisch schon mal zeigen, okay, damit kann ich umgehen, dass mir niemand was sagt. Wenn man das gut gemacht hat, dann wird man eingeladen zu unserem Bootcamp, das heißt Piscine, also Schwimmbad. Da springen alle zusammen dann quasi ins kalte Wasser und haben einen Monat Zeit, um so den Grundlagen von Programmieren, die Grundlagen von C zu lernen und das Modell kennenzulernen, wie es funktioniert. Denn es muss ja in beide Richtungen funktionieren. Ne? Wir wollen natürlich gute Kandidaten haben, aber ich glaube, es ist auch klar, das ist eine Methode, die ist nicht für jeden. Die ergänzt so den Mainstream, würde ich sagen. Hoffentlich setzen wir auch Impulse, die weiter größerflächig angenommen werden. Aber so ist es erstmal gedacht. Und wenn dann in diesem Monat das gut gelaufen ist, dann wird fängt man als 42-Student an. Und das gibt praktisch dann erstmal ein Grundstudium. Das dauert so 8 Monate bis ein Jahr, bis man da durch ist. Dann macht man 6 Monate Praktikum. Danach kommt, wie Thomas schon gesagt hat, die Spezialisierung. Die dauert so 1,5 Jahre. Kann man auch mehrere machen, wenn man lustig ist. Und dann geht es in ein zweites Praktikum. Nach dem ersten Praktikum kriegen 2/3 ungefähr schon ein Jobangebot. Und bis zu einem gewissen Grad für uns ganz erfreulich, nur 1/3 nimmt das Jobangebot an, sodass wir also mit 2/3 der Studenten dann die nächste Phase durchziehen können. Und für uns ist das auch total okay, dass die nach einem Jahr schon gehen, weil wir natürlich sagen, okay, die haben dieses Mindset, ne, dieses Problemlösen, dieses ich nutze die größte Wissensdatenbank der Welt, das Internet sehr effizient, um da mir meine Antworten und Lösungen zusammenzubauen, schon verinnerlicht und ziehen das dann in ihrem Job durch. Und 2 kleine Aspekte, die ich noch zum Thomas ergänzen wollte, die, glaube ich, beide interessant sind. Wir sind ja beim Bitkom und damit bei vielen, die auch ganz praktisch, ne, Entwickler suchen und selbst entwickeln. Und zwar dieses Peer-Learning funktioniert, glauben wir, auch so gut, weil es in eine sehr echte Programmierpraxis eingebaut ist. Ich habe gestern gerade mit einer alten Kollegin bei Google einen Podcast gemacht, die dafür die Bildungsangebote verantwortlich ist. Und die hat gesagt, also Peer-Reviews, dass man sich bei den Kollegen auf den Code guckt und dem Feedback oder ihr Feedback gibt dazu. Und diesen Austausch zu haben, ist gerade bei großen Programmierprojekten, ne, wo man eine große Codebase hat, absolut normal. Und das ist eben das, was bei uns nicht nur passiert, sondern man kriegt eben auch Feedback auf das Feedback, was man gegeben hat. Ne, sodass diese Teamfähigkeit und diese Fähigkeit in großen Programmierumgebungen zu agieren und da mitzumachen, sehr gut funktioniert. Und der letzte Punkt war noch ein bisschen was Lustiges, weil bei uns steht auf den Slides, als wir das von der 42, ne, dann auch gelernt haben selber, dass also Genauigkeit, Rigor, wäre bei uns so ein Ergebnis. Und ich habe am Anfang gedacht, na gut, also jetzt lass mal die Kirche im Dorf irgendwie, also wie soll man denn jetzt Genauigkeit vermitteln? Und dann ist mir aber aufgefallen, was der Thomas gerade beschrieben hat, ne? Man hat diese Peer Reviews und dann gibt man irgendwann den Code ab und den gibt man aber eben keinem Menschen, sondern Computer. Und dieser Code-Checker sozusagen, der ist absolut gnadenlos. Das heißt, es gibt wie immer, ne, so Vorgaben, wie hat man einen Kommentar zu schreiben und wie werden die Variablen benannt und so weiter. Und ehrlich gesagt, ne, könnt ihr die meisten Entwickler fragen, da hält man sich so einigermaßen dran. Ne? Aber meistens sitzt ja eben Mensch auf der anderen Seite und der versteht es dann schon. Und dadurch, dass bei uns aber ein Programm das checkt, sagt es einfach, wenn da ein Kommentar falsch formatiert ist, bist du raus. Ne? Dann failst du das Projekt und musst es nochmal machen. Und das ist natürlich tatsächlich dann, glaube ich, so ein bisschen ein Triezen, aber eine Möglichkeit, um diese Genauigkeit, die beim Coden ja wirklich wichtig ist, mitzutrainieren.
Super spannend. Die nächste Frage schließt so ein bisschen an, oder du hast sie fast schon die Antwort ein Stück auch vorweggenommen. Ich habe mich nämlich am Anfang gefragt, ich habe nicht diesen klassischen Abschluss, ne? Ich habe irgendwie keinen Bachelor, keinen Master und aber es klang jetzt ja so durch, dass die Unternehmen das sehen, das relativ egal ist, sondern dass sie natürlich eher Leute brauchen mit Fähigkeiten. Also ist das so euer Feedback oder ist es manchmal tatsächlich auch so, dass Unternehmen sagen, ja, wir brauchen einen Entwickler, aber wenn der kein IT-Studium gemacht hat, dann stelle ich Ihnen ein, wie ist da so das Feedback von den Unternehmen, wenn ihr jetzt kommt und sagt, wir haben hier einen ganz neuen Abschluss letzten Endes?
Da hörte ich 2 Antworten drauf. Also einmal die, dass wir uns ja auch da bemühen, dass wir in diesem System der Ausbildungsgrade hier auch so ein bisschen ankommen und diesen Dialog führen. Also so tatsächlich, dass tatsächlich auch ist quasi so ein offizielles Verständnis auch oder für die Personale auch ein Verständnis davon da ist, was die Leute hier genau lernen und was sie dann genau mitbringen, eben mit dem Zertifikat, das der Max schon erwähnt hat. Also es gibt sozusagen diese Möglichkeit, das auch dann nochmal auszudrücken und den Personalabteilungen da dann auch ein schönes Zeugnis zu geben. Aber ich glaube, was wichtig ist, und das ist auch die Welt, aus der ich jetzt komme, ich hatte ja eingangs gesagt, Literaturwissenschaft ist eigentlich meine eigentliche Qualifikation zu finden. Und ich bin ein kompletter Quereinsteiger, also auch völlig ohne Abschluss. Ich bin bei Google aufgenommen worden und habe da am Ende selbst einen Qualifikationsbereich oder, wenn man so möchte, einen Job erfunden irgendwann. Da arbeiten jetzt 200 Leute mit dieser Jobbezeichnung. Also ich habe mich auch damit beschäftigt, wie das nochmal ist für ein Unternehmen, nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, was brauche ich eigentlich? Und auch Unternehmer zu sehen, gerade in diesem dynamischen Bereich Internet und Zukunftsmodelle, Apps, und da auch reinzugehen und zu sagen, ich muss ja unheimlich dynamisch sein. Ich kann jetzt nicht in irgendeinem Fach nur drin stecken, sondern es wird gerade verlangt, dass Leute so offen sind. Und es wird auch wieder Teil der Community. Da ist es wichtig, dass man andere kennt, dass man vielleicht sogar selber was gründet. Und dieses Dynamische, das vermitteln wir, glaube ich, auch ein bisschen mit dem Modell. Das erwarten wir auch. Da, glaube ich, ist man am besten unterwegs und kriegt auch hier nochmal richtig viel mit, dann über die 42, über diese Zeit hier beim Studieren. Und das ist, glaube ich, auch wirklich was, was wir zusätzlich noch anbieten können. Eben diese Flexibilität, diese Offenheit und gleich quasi direkt in diese Kultur auch mit reinzuschauen und natürlich auch irgendwo zu sagen, klar, du kannst dich selbst auch als IT-Fachkraft sehen und ja, das passt dann auch so, aber speziell auch nochmal Leute anzusprechen, die sagen, hey, ich möchte was richtig Neues machen und nicht unbedingt jetzt in irgendeine Schublade verschwinden.
Das heißt, für euch ist es auch gar nicht entscheidend, was jetzt Teilnehmer an euren Schulen dann vorher gemacht haben, in welchem Bereich sie etwas können oder auch noch nicht können. Grundsätzlich kann erstmal jeder mitmachen, wenn er möchte, oder wie komme ich dann da rein und wer sind so die Leute, die für euch interessant sind?
Das ist eine schöne Frage für ein Ping-Pong. Also ja, Max, magst du wieder anfangen? Wir können ja mal so 2-3 Sätze, dann übergeben wir es wieder. Ich glaube, das ist eine schöne Frage.
Gut, also es ist so, dass bei uns jeder sich bewerben kann, ne? Aber die Auswahl checkt dann schon, ist es ein Fit. Und wir glauben, dass das Hauptauswahlkriterium tatsächlich der Appetit zu lernen ist. Ne? Du musst praktisch richtig Bock darauf haben und bereit sein, da dich reinzubohren und zu glauben, dass du das schaffst und ne, zu probieren und so einen gewissen Biss an den Tag legst. Eine Stanford-Professorin, die ich sehr schätze, Karen Dwake, nennt das ein Growth Mindset, ne? Eben zu denken, ich kann da reinwachsen. Also wir nehmen niemand an der Hand, ne? Das ist nicht so ein Caring-Modell, sondern es ist ein Empowerment-Modell. Wir geben, glaube ich, schon sinnvolle Tools und eine Umgebung, mit der das möglich ist, aber du musst schon selber wollen. Also nur weil jetzt irgendjemand dir empfohlen hat, zu uns zu gehen, wirst du das nicht schaffen.
Ja, finde ich super gesagt. Man braucht kein Abi, um hierher zu kommen. Wir wollen auch aktiv wirklich möglichst viele verschiedene, unterschiedliche Leute da haben. Mir ist ja immer mindestens die Hälfte meines Gehirns eingeschlafen in der Schule und dann auch später im Studium. Also ich hoffe wirklich, dass wir hier Leute herbekommen, die wirklich lernen wollen, die wirklich Energie haben, die wirklich auch in dieser Community dann mitmachen und beitragen und dabei sind auch. Und das, glaube ich, da gibt es viele Menschen, die sich auch danach sehen und die sowas erleben möchten. Vielleicht wie das, was wir, Max und ich, ein bisschen auch erlebt haben ja bei Google. Einfach wissen, das geht, das gibt's und das wollen wir hier weitergeben.
Und ja, Vielleicht nochmal konkret auf die Bewerber, auf das Profil einzugehen. Also sie sind ein bisschen älter. Wir haben also grundsätzlich zwischen 18 und ich glaube, unser ältester Bewerber ist momentan 56. Also das ganze Spektrum gibt es. Du musst mindestens 18 sein. Das ist die einzige Formalie, die wir tatsächlich checken. Das ist zu kompliziert. Wenn man Minderjährige in der Institution hat, wird man leider wirklich sehr, sehr mit sehr, sehr viel Bürokratie belastet. Aber so gibt es ein großes Spektrum. Durchschnittsalter ist erfahrungsgemäß bei den anderen Schulen so 23, 24. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Übrigens, es gibt 32 Schulen dieses Typs in 22 Ländern mit ungefähr 10.000 Studenten im Moment. Also es ist tatsächlich ein Modell, was schon voll am Laufen ist und in ganz, ganz vielen Ländern von Korea bis Brasilien funktioniert. Und da ziehen wir auch die Einsichten raus, von denen wir gerade erzählen. Und ansonsten ist es aber wirklich jetzt bis auf so eine grobe Verortung, was das Alter angeht, kann man vielleicht noch sagen, wir haben ungefähr die Hälfte der Studenten aus den anderen EU-Ländern und eine Hälfte aus Deutschland, dabei ungefähr ein Viertel der Bewerber aus dem Wolfsburger niedersächsischen Raum, würde ich jetzt mal grob sagen. Und sonst, der Thomas Thomas hat so schön mal gesagt, we fly in all colors. Ne? Wir versuchen wirklich so bunt eine Mischung zusammenzubringen und das dann auch als Wertekonzept zu leben. Ich war vor ein paar Jahren mal auf dem Burning Man und habe daher die Idee von Radical Inclusion mitgebracht. Ne? Und also so auch wirklich eine Umgebung zu schaffen, die nicht nur das Technische mitbringt, sondern so ein Arbeitsumfeld, wo man sagt, das nehmen die Leute dann auch mit in ihre jeweiligen weiteren Karrierepfade und beruflichen Entwicklungen. Und hoffentlich bringen sie nicht nur das Erlebnis mit, sondern auch die Haltung, das dann entsprechend durchzusetzen, ja, was eine Gleichberechtigung und ganz, ganz viele Aspekte angeht.
Ja, dann lass uns kurz nochmal drauf eingehen, so ein bisschen diesen technischen Aspekt jetzt. Finde ich spannend, wenn da Leute draußen sind, auch gerade zuhören und sich denken, cool, da würde ich gerne mitmachen. Wo und wie kann ich mich noch bewerben? Bis wann? Und ihr hattet es eingangs erwähnt, es kostet nichts, wenn man genommen wird, aber gibt es auch sowas wie Stipendien, weil ja dann doch das sicherlich zeitintensiv ist?
Ja, absolut. Du kannst dich jederzeit noch bewerben bei uns. Wir haben jetzt, jederzeit ist vielleicht auch ein bisschen grob gesagt, du kannst dich jederzeit erstmal auf die 42wolfsburg.de oder 42heilbronn.de Seite schauen, wann wir auch unsere nächsten, Max hat es ja erwähnt, die Piscines oder Bootcamps, wann die nächsten da stattfinden. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es in Wolfsburg ist. Bei uns ist eben das im Februar jetzt schon ausgebucht und im März gibt es noch Plätze. Im April sind wir noch überlegen, ob wir das machen. Es sind ja auch viele Überlegungen gerade dabei. Können wir es jetzt hier tatsächlich an unserem Ort in der Schule anbieten? Wie sieht's aus? Müssen wir das nochmal dann online machen? Das ist alles noch so ein bisschen offen. Aber wir wissen, dass es immer wieder Piscines, dass wir immer wieder Aufnahmeprüfungen machen werden über die nächsten Monate und dann auch Jahre. Und das kann man da bei uns auf der Website finden. Da kann man auch schon mal jederzeit, wenn man sich da registriert, dieses Logikspiel machen, um zumindest diese erste Etappe schon mal zu erleben. Und dann, ja, hat man da wirklich immer die Möglichkeit, eigentlich da mitzumachen bei uns und da so ein bisschen reinzukommen und auch erstmal reinzuschauen.
Cool. Ich kann vielleicht noch ergänzen, bei uns steht also schon, dass wir im Februar, März und April die erste Reihe von den Piscines machen in Wolfsburg. Und dann machen wir weiter im Sommer. August, September, Oktober wäre dann die nächste Reihe von Piscines, die wir machen wollen, damit der Zuhörer vielleicht auch da nochmal ein Gespür kriegt. Wir suchen dann aus diesen ungefähr 450 Piscinern 150 aus, die im Mai als erste Jahrgang bei uns anfangen. Bei uns wird es dann Ende des Jahres im November den zweiten Jahrgang geben. Und so füllen wir langsam die Schule. Beide Schulen haben eine Kapazität von 600 Studierenden im Moment. Und das heißt, wir hoffen wirklich dann auch, wenn das Ganze richtig am Laufen ist, einen kontinuierlichen Fluss von Praktikanten zu produzieren, die man eben erstmal kennenlernen kann, bei sich sinnvoll einbetten und ein halbes Jahr mit denen arbeiten. Das halten wir auch mit für die beste Bewerbung eigentlich, ne? Weil dann weiß man wirklich, wen man da vor sich hat, ob die oder derjenige da reinpasst, die Arbeit gut aufnimmt. Ich glaube, das ist auch ein Teil, warum das Ganze so gut funktioniert. Also das heißt, wenn es Unternehmen gibt, die jetzt zuhören, die an solchen Praktikanten interessiert sind, dann können sie uns natürlich auch sehr gerne ansprechen. Und ein kleiner Unterschied, wir haben jetzt in Wolfsburg schon angefangen, auch Fellows zu suchen. Das sind Experten, sowohl aus der Wissenschaft als auch aus der Praxis, aus Unternehmen, die sagen, das finde ich irgendwie cool, ich würde mich gerne mit der 42 verbinden und da selber was einbringen, aber auch Studenten als Mentor bereitstehen und einfach generell hier präsent sein und mitdenken. Bei uns, deswegen hat der Thomas, glaube ich, gesagt, er bringt erstmal sozusagen die Grundlagen zum Laufen, während wir gesagt haben, wir wollen das gleich machen, denn wir haben uns noch eine Herausforderung selbst gesetzt aus naheliegenden Gründen. Wolfsburg ist eine Stadt der Mobilität und der Automobilindustrie. Und dieser Umbruch ist ja was, was keine, also nicht nur generelle IT-Skills erfordert, sondern eben wirklich auch eine Spezialisierung auf die Technologie, die im Auto läuft und auf die Technologie, die so Verkehrsflüsse organisiert. Und insofern werden wir jetzt in den nächsten anderthalb Jahren eine Spezialisierung zu Software Engineering Automotive und Mobility Ecosystems hier entwickeln. Und das sagen wir natürlich nicht, wir sind jetzt die Experten von der 42, ganz im Gegenteil, sondern wir wollen eben die Experten hier zusammenbringen. Und allein das wird schon ein ganz spannender Prozess, glaube ich, ne, zu sehen, wie die Kollegen von Bosch, von Porsche, von VW da zusammenkommen und außerhalb von ihrem geschützten Garten irgendwie dann gemeinsam drüber nachdenken, wie soll denn eigentlich die nächste Generation von Software-Ingenieuren ausgebildet werden und welche Skills brauchen die. Und deswegen haben wir jetzt schon angefangen, diese Fellows zu suchen und sind eigentlich soweit wirklich ganz zuversichtlich. Da gibt's Leute hier aus der lokalen Fachhochschule, die da schon lange am Werkeln sind. Und es gibt ein gutes Momentum und da freuen wir uns wirklich sehr drauf.
Das war ein super Stichwort. Ich würde nämlich gerne mit Blick auf die Zeit nochmal den Blick am Ende ein bisschen weiten. Also wir haben, glaube ich, schon viel jetzt verstanden, was ihr anders macht und was ihr anbieten wollt. Auch im Hinblick auf, welche Skills brauche ich überhaupt in Zukunft. Die erste Frage wäre mal an der Stelle, warum macht ihr es denn anders? Also kriegt es die Uni an der Stelle nicht mehr hin?
Also ich steig mal ein und ich muss sagen, ich bin selber, habe nach dem Wirtschaftsinformatik-Diplom, hatte ich eingangs gesagt, ein PhD noch gemacht, ein Postdoc hinterhergeschoben und habe gerade letztes Semester noch an der UdK selbst unterrichtet. Also ich finde, ich halte es da eher mit Leibniz, ne, der sagt, es ist die beste aller möglichen Welten, als zu sagen, um Gottes Willen, ja, was ein Elend überall. Finde ich zunächst mal, muss man festhalten, es hat sich unheimlich viel getan und es entwickelt sich insgesamt, vielleicht nicht in der Geschwindigkeit, wie man das gerne hätte und in der Konsequenz, wie man das gerne hätte, aber entwickelt sich doch in eine positive Richtung. Und so sehe ich uns eben auch als eine ergänzende Bildungseinrichtungen, die, glaube ich, ganz tolle Chancen für Klientel, für Studierende, für Lernende bietet, die diesen Appetit haben, ne, und für die das passt. Aber ich sehe absolut auch, dass viele in dem forschenden und akademischen Bereich zufrieden sind und da ihren Weg gehen. Ja, ich würde da jetzt nicht so ein Kontra sehen, sondern eher, wie kann man sich ergänzen, was können wir voneinander lernen und die Expertise austauschen.
Okay. Was sagt ihr denn, Thomas, gerne eine Frage an dich. Was sind so Skills, die ich vielleicht vor 10, 20 Jahren noch gar nicht gebraucht habe, die aber jetzt viel, viel wichtiger werden im Arbeitsumfeld, gerade im IT-Arbeitsumfeld. Also was hat sich da getan? Und wenn ich jetzt überlege, ich finde den Bereich spannend, sei das, ich will meinen Job wechseln oder ich steige vielleicht gerade erst ein, was muss ich unbedingt mitbringen? Was ist total wichtig?
Wirklich eine gute Frage. Und ich glaube, die etwas eigenartige Antwort, die ich da geben kann, ist, da hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert. Ich glaube, ich habe das IT-Umfeld, ich finde es auch unfassbar zu sagen, dass ich 14 Jahre bei Google gewesen bin. Aber ich glaube, das ist wirklich, und ich musste auch wieder ein bisschen zurückgehen, weil ich auch nicht glaube, dass Google da jetzt noch an der vordersten Front steht, was jetzt Innovation und auch gesellschaftliche Möglichkeiten nochmal angeht. Sondern ich würde eher so zurückgehen zu dem Punkt und sagen, wie kann ich wirklich große Dinge bewegen? Und ich glaube, große Dinge kann ich bewegen, indem ich mit anderen zusammenarbeite und auch eben gemeinsame Zielvorstellungen entwickeln kann, zuhören kann, offen bin und auch offen für meine Umwelt bin. Und das sind alles Dinge gewesen, die ich eben damals noch bei Google auch so erlebt habe, die wirklich auch die Arbeit in der Gemeinde, Projekte, wo wir auch einfach raus aus dem Büro gegangen sind und Krankenhauswände angestrichen haben oder so Sachen. Und also um da so ein bisschen den Bezug zu haben und das, glaube ich, auch beizubringen. Wir sind ja auch gerade viel im Dialog mit, auch nochmal zur vorherigen Frage, mit Hochschulen, auch mit großen Universitäten und machen da ganz spannende Sachen und haben unheimlich interessante Gespräche. Und ich glaube, es ist eher dieses auch, genau diese Hemmschwellen abzubauen und zu sagen, hey, das sind alles Menschen. Es geht hier nicht um Titelzertifikate oder irgendwelche Schwellen, sondern am Ende, wenn du das schaffst, dich mit vielen verschiedenen Leuten zu verstehen, verstehst, wo die herkommen, gemeinsam Ziele entwickeln kannst, kannst du ganz große Dinge bewegen. Und das ist eine Sache, die ich glaube, wir auch hier gemeinsam mit der 42 als Plattform schaffen können.
Also unterm Strich schlägt Soft Skill Hard Skill, Max? Oder wie würdest du es ausdrücken?
Nee, ich glaube, es ist eine Balance, wirklich. Allerdings ist bei den Hard Skills eben festzuhalten, dass die eine sehr geringe Halbwertszeit haben in der Technologie. Und das ist auch genau, sage ich jetzt mal, der Punktus Knactus zwischen dem rein praxisorientierten Ansatz und dem unserer Meinung nach zu theoretischen Ansatz in der in dem klassisch-akademischen Bereich. Ne? Also bei uns ist der Skill, der sich entwickelt, einer, der das Lernen. Ja, man sagt ja so im Spaß, Mediziner und Juristen kannst einen Riesenstapel Bücher vorlegen und alles, was der fragt, ist, wie lange. Ne? Und diese Denke, ja, du kannst eigentlich alles lernen und das schafft man sich drauf und zwar kontinuierlich. Das ist, glaube ich, wirklich ein Skill, der fast tiefer sitzt als eine Fähigkeit. Ne? Das ist ein Mindset, das ist so eine Herangehensweise. Und damit würde ich auch den Purpose-Punkt, ne? So den, was ist der Sinn der Story? Ist ja ein bisschen inflationär. Heutzutage kann kein Startup mehr antreten ohne einen Weltverbesserungsclaim. Aber ich glaube tatsächlich, dass die nächsten Generationen, und ich hoffe auch wir, ehrlich gesagt, uns diese Frage kontinuierlich stellen, ne? Tragen wir hier was Sinnvolles bei oder basteln wir hier gerade an was letztendlich vielleicht sogar schädlich ist für die Gesellschaft? Und dementsprechend ist dieses Verantwortungsgefühl, glaube ich, was wir vermitteln wollen. Ne? Also Leute, die Technologie bauen, tragen die Verantwortung für das, was sie da bauen. Und ich glaube aber, dass das auch ein sehr positiver Treiber sein kann. Und wir da hoffentlich eine Generation ranbringen, die uns auf eine sinnvolle, nachhaltige Post-Corona-Konstellation zutreibt, als dass wir wieder in das, lass uns wieder dahin zurückgehen, wo alles so gut funktioniert hat.
Lasst uns kurz zum Schluss noch einmal nach Deutschland schauen. Ihr seid ja international auch viel unterwegs gewesen, habt viel mitgenommen. Jetzt ist es in Deutschland so, das fragen wir beim Bitkom jährlich ab, dass sehr viele Stellen für IT-Fachkräfte offen sind. Aktuell ungefähr 86.000. Habt ihr eine Idee oder einen Take, was man in Deutschland noch anders oder besser machen kann, um diese Lücke nach und nach zu schließen? Oder gibt es etwas, was ihr grundsätzlich an der Bildungspolitik hier noch verbessern wollen würdet?
Ich gucke immer nach dem Thomas, aber ich steige jetzt mal ein. Wir sind quasi im dauernden Austausch darüber und ich persönlich glaube, dass eine Öffnung der Bildungsmaterialien im Speziellen eine sinnvolle Sache wäre. Open Educational Resources heißt das dann auf Englisch, ne? Praktisch Open Source für Trainingsmaterialien, weil das, glaube ich, nochmal die Zugänglichkeit und dadurch das Ausprobieren von solchen Ansätzen, ne? Und wie das für einen passt, welcher Aspekt von den digitalen Fähigkeiten speziell zu einem passt, das könnte ich mir doch sehr gut vorstellen, dass das dazu führen würde, dass mehr Leute das Interesse und den, auch die Angst vielleicht ein bisschen davon verlieren.
Ja, schön gesagt. Also ich glaube, einmal und auch nochmal zurück so zu diesen eigenen Erfahrungen, ich glaube, es ist hilfreich, das aus diesen höheren Sphären hier und da mal rauszuholen, das Programmieren und auch so was ganz Besonderes damit zu verbinden, dass man da unbedingt talentiert sein muss. Ich glaube, passiert jedem im 42er-Modell, jedem, der codet, dass man immer wieder gegen die Wand läuft. Und das ist einfach Teil der ganzen Geschichte. Ich glaube, das muss ich einfach dazu erwähnen. Und das ist auch ein bestimmtes Mindset, der dazugehört, sich auf sowas einzulassen. Also ich glaube auch tatsächlich, dieses Mindset liegt überall. Und das müssen wir, dem können wir uns alle annähern, dem Growth-Mindset, von dem Max berichtet hat. Ich glaube aber auch, dass wir ganz speziell jetzt zur Lösung dieser Frage, ich kann ja die Diagnose stellen, ich kann sagen, da fehlen 86.000 Arbeitsplätze, da fehlen 86.000 IT-Fachkräfte, aber jetzt muss ich dann ja auch anfangen zu lernen. Ich muss mich fragen, was ist es denn? Also woran fehlt's? Woran mangelt's? Ich muss mich fragen und ich muss Menschen fragen, junge Menschen fragen, was da fehlt. Und ich muss irgendwo dieses Wissen bedienen. Und ich kann das einfach nur da auch empfehlen, auch in Richtung Bitkom, da auch dann eben genau diese Plattformen vielleicht dann zu sein, das vielleicht auch noch, wer weiß, vielleicht noch stärker anzunehmen und zu sagen, was können wir denn verändern, wie machen wir das denn? Ja, das bin ja nicht ich. Ich habe jetzt wirklich einen sehr, sehr engen Blick auf die Dinge und wenig Daten, um das zu beantworten. Ich kann aber schon sagen, dass wir sehr, sehr viel Zuspruch von Leuten bekommen, von jungen Leuten, die sich bei uns bewerben und die sagen, wow, das ist echt eine attraktive Sache, so wir uns ja mitnehmen, das ist stark, wir probieren das aus. Und das ist es, glaube ich. Ich glaube, in dem Bereich müssen wir viel ausprobieren. Wir müssen uns viele Fragen stellen. Die Unternehmen müssen sich Fragen stellen. Bieten sie eine Kultur an, auf die die Leute da eingehen können, die Spaß macht, die motiviert. Die Studierenden müssen sich fragen, ja, was möchte ich eigentlich genau erreichen? Möchte ich große Dinge tun? Was für Skills brauche ich dafür? Das ist für uns alle, glaube ich, so eine Phase. Uns geht es ja gut als Land, Deutschland geht es sehr, sehr gut, würde ich sagen, im internationalen Vergleich. Und wir haben viele, viele Möglichkeiten. Jeder hier hat viele Möglichkeiten, Dinge zu tun und auszuprobieren. Und da, glaube ich, sind wir ein ganz, ganz tolles und spannendes neues Angebot.
Das glaube ich auf jeden Fall auch. Gerade das, was du zum Mindset gesagt hast, das hätte ich mir in meinem Studium gebaut, weil ich auch 3 Semester Informatik dabei hatte und auch regelmäßig vor die Wand gefahren bin und immer dachte, irgendwas stimmt da nicht. Aber ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiges Learning zum Ende. Und zum Ende haben wir auch immer 3 Fragen noch an unsere Podcast-Gäste. Die sind persönlicher Natur. Ihr guckt ganz schockiert, ist ganz harmlos. Ich würde mal mit der ersten Frage losschießen und sagen, erste Runde startet mal. Max, dann Thomas. Und zwar, ihr könnt auswählen. Entweder, was ist euer Lieblings-Twitter-Account oder was ist euer Lieblings-Emoji? Max, wie ist es bei dir?
Puh, das ist gar keine leichte Frage. Ich glaube, mein Lieblings-Twitter-Account mit einem ordentlichen Zwinkern ist The Internet of Shit. Der tweetet laufend den neuesten Quatsch aus Internet of Things Produktionen, der so rauskommt. Und ich finde es immer sehr schön, wenn man selbstironisch über den Fortschritt nachdenken kann. Und da ich selber über 4 Jahre an IoT Interoperability gearbeitet habe, hat mich das immer total runtergeholt und so abgeholt in der Realität, wenn ich diese Kommentare gesehen habe.
Perfekt. Thomas hatte jetzt ein bisschen Zeit, über die Antwort nachzudenken. Ist es bei dir ein Twitter-Account, den du empfehlen möchtest, oder hast du ein Lieblings-Emoji?
Ich muss aufs Lieblings-Emoji gehen, weil ich Twitter tatsächlich überhaupt nicht verfolge und das bei mir als Produkt nie so richtig eingeschlagen ist. Mein Lieblings-Emoji ist dieses lächelnde Gesicht, das auf dem Kopf steht. Also ich finde, es hat irgendwie so eine gute Laune und es ist immer irgendwie ein bisschen schräg unterwegs. Und das passt eigentlich ganz oft zu meinen Gemütszuständen.
Sehr schön. Ja, den nutze ich in der Tat auch oft. 2. Frage. Jetzt machen wir es andersrum. Erst Thomas, dann Max. Dann Max, ein bisschen Bedenkzeit. Welches Buch liegt gerade auf eurem Nachttisch oder wenn gerade keins da liegt, welches würdet ihr empfehlen?
Wir sind ja gerade wieder umgezogen und da haben wir so eine Kiste und da liegt jetzt einfach gerade, glaube ich, so ein unser 3-Fragezeichen-Buch drauf, das ich den Kindern vorlese. Wir mögen gerne 3 Fragezeichen und das finde ich ist echt eine schöne Möglichkeit, da auch immer ein bisschen abends vorzulesen den Kindern. Macht total Spaß. Habe ich jetzt aber auch keine, also das der Kopf der Medusa, glaube ich, hieß es, war nicht so gut. Das, was wir davor hatten, war so ein bisschen besser, aber ich glaube, es ist also eine ganz direkte Empfehlung, will ich auch nicht aussprechen.
Perfekt, aber wir packen
die Auswahl ist ja groß.
Genau, wir packen es auf jeden Fall mit in die Shownotes als Tipp. Ich weiß, die laufen noch auf allen gängigen Streaming-Plattformen und es gibt ja unheimlich viele Leute, die 3 Fragezeichen zum Einschlafen hören, die das nicht ihren Kindern vorlesen, sondern einfach selbst. Also ich glaube, da bist du nicht alleine. Max, was ist es bei dir?
Bei mir, ich packe jetzt mal eine alte Klamotte aus. Ich würde das Clue Train Manifesto empfehlen wollen, denn ich finde es ganz interessant. Das ist ein Buch aus den frühen 2000ern, was diesen Web 2.0 Enthusiasmus sehr verkörpert hat. Da geht's um Internet Marketing, so wenn man das ganz platt sagen will. Aber es geht um viel mehr. Es geht mehr um Internetkultur eigentlich. Und die Grundthese ist: Märkte sind Unterhaltungen, Markets are Conversations. Und da sind einfach so Thesen drin, die ich immer noch total hoffnungsvoll finde, nämlich, dass wir uns wirklich als Menschen über diese Plattform austauschen können, authentisch sprechen, ja, gerade wenn wir auch als Organisationen sprechen. Und ja, da steckt viel Hoffnung drin, die ich damals geteilt habe und immer noch nicht ganz aufgegeben habe.
stark. Den Tipp hatten wir, glaube ich, im Podcast noch nie. Freue mich immer, wenn neue Tipps kommen. Auch das gibt's mit in den Shownotes. Könnt ihr nochmal nachlesen im Nachgang. Und dann die dritte und letzte Frage jetzt wieder andersrum. Erst Max, dann Thomas. Ihr habt ja wahrscheinlich nicht zu wenig zu tun, wenn man gerade eine neue Schule aufbaut, mit einem ganz neuen Konzept. Was macht ihr aber, wenn ihr mal richtig abschalten wollt?
Also, wenn ich richtig abschalten will, dann mache ich mit meinen Kindern zusammen Kunst. Und das fassen wir wirklich ganz breit, weil eigentlich alles, was man aufeinander stapelt, anmalt oder singt, kann Kunst sein. Und das macht einen Riesenspaß und bringt einen in eine ganz andere Sphäre.
Stark. Und dein Tipp, Thomas?
Ich habe da zwei Dinge. Einmal, Kinder hatte ich auch schon erwähnt, das ist eben auch immer eine ganz tolle Sache, was gemeinsam zu machen. Die eine Sache ist bei mir Musik und da sitze ich dann mit meinem so einem Mini-Synthesizer und dichte mir da was zusammen und das hilft mir riesig beim Abschalten, beim Runterkommen. Das mache ich am liebsten am Kamin. Und dann Sport ist einfach auch immer wieder das Erdende, gerade jetzt, wenn so viel los ist und der Kopf schwirrt. Und mein Respekt für jeden, der irgendwie mal eine Schule aufgemacht hat oder die am Laufen hält, ist so riesig gewachsen. Und da muss ich ja manchmal raus mit dem Fahrrad so ein bisschen im Kreis fahren oder so. Also es ist wirklich ganz erholsam.
Super. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht mit den beiden deutschen Ablegern der Coding School 42. Drücken euch da die Daumen, sind aber der festen Überzeugung, dass das richtig gut wird und verfolgen das natürlich weiterhin. Und ja, damit sind wir am Ende der Folge. Ganz, ganz herzlichen Dank, Thomas Bornheim, Geschäftsführer der Coding School 42 in Heilbronn und Max Senges, Geschäftsführer der Coding School 42 in Wolfsburg. Schön, dass ihr dabei wart und uns Rede und Antwort gestanden habt.
Danke euch.
Ganz vielen Dank für das Gespräch, war echt cool. Danke.
Danke, ciao.
Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitkom.org/podcast.